Und jetzt habe ich die Ehre, meinen Freund Stefan Funk vorzustellen. Er wird uns heute ein ganz interessantes Thema bringen und wir werden begeistert sein, wie er das rüberbringen wird. Ich freue mich auf dich.
Ist das ein bisschen höher? Oder ist das... Was? Wie ist es? Au. Das Thema dieses Gottesdienstes ist der eine unvergleichliche Mann. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und dann mit Macht auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel mit göttlicher Macht. Und sein Name ist Jesus Christus. Das ist ein unvergleichlicher Name. Und ich bin so froh über den Lobpreis, weil der Lobpreis hat uns hineingeführt, mitten in das Zentrum des Wesens Gottes und des Wesens von Jesus Christus. Und ich bin wirklich überwältigt und vielleicht muss ich während des Gottesdienstes weinen, verzeiht es mir. Ja? Das ist ein unvergleichlicher Name, über den wir jetzt sprechen. Und er schämt sich nicht, dich und mich Freund zu nennen, dich und mich Freundin zu nennen, dich und mich Braut zu nennen, dich und mich Ehefrau zu nennen. Das ist der, über den wir jetzt reden. Ich lese uns einen Text. Es ist im Wesentlichen der Luthertext. Ich habe ihn an ein paar Stellen ein bisschen abgeändert. Ich lese aus Epheser 5, Vers 1 und dann machen wir einen Sprung nach 21 und wo es aufhört, weiß ich gar nicht. Ja, könnte der Vers 33 sein. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Gut. Werdet nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. So, für alle, die jetzt erst die Aufmerksamkeit gewonnen haben, nochmal den ersten Satz. Werdet nun Nachahmer Gottes, Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. So wie der eine Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Jetzt kommt Vers 21. Seid einander untertan in der Furcht des Christus. Steht so geschrieben. Die Frauen seien untertan ihren eigenen Ehemännern, gleichsam als dem Herrn. Ein Mann ist das Haupt der Frau, also genauso wie der Christus. Kopf ist der herausgerufenen Gemeinde. Er ist ja der Retter des Leibes. Also gerade wie die Herausgerufenen sich unterordnen dem Christus, so in gleicher Weise auch die Ehefrauen den Ehemännern in allem. Ihr Ehemänner, liebet die Ehefrauen, Achtung, Achtung, in genau der gleichen Weise, wie der eine Christus geliebt hat, die herausgerufene Gemeinde, und sich für sie dahingegeben, damit er sie heiligte, nämlich indem er sie reinigt durch das Wasserbad oder Wassertaufe oder Wellnessbad in dem Rema-Wort. Denn so stellt er für sich die herausgerufene, ruhmvolle Gemeinde her, ohne dass sie Flecken und Falten hätte oder was immer dergleichen, sondern damit sie heilig ist und tadellos. Genau so sind die Männer verpflichtet, die eigenen Frauen zu lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer sich selbst liebt, der liebt seine eigene Ehefrau oder der soll seine eigene Ehefrau lieben. Denn niemand schindet seinen eigenen Körper, sondern er nährt ihn und füttert ihn und hegt ihn und pflegt ihn, wie auch der Christus die Gemeinde. Doppelpunkt, jetzt kommt ein logischer Schluss. Hallo, Achtung, bemerke, wir sind Glieder seines Leibes. Also kommen wir in den Genuss dieser Pflege. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird mit seiner Ehefrau zusammengeleimt bzw. zusammengefügt und werden die zwei zu einem einzigen Fleisch. Dieses Mysterium ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, soll seine eigene Ehefrau wie sich selbst lieben. Die Ehefrau aber soll den Ehemann verehren. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort segnest, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, und zwar in der Art und Weise, wie du immer sprichst, nämlich schöpferisch und heilend und aufbauend und zurechtbringend und mit dem großen göttlichen Horizont und mit dem rede zu uns. Amen. Jesus ist der Ehemann der Gemeinde. Nochmal ganz kurz zu dem Begriff der Ekklesia. Das ist ein fantastischer Begriff, der für die Gemeinde gewählt wird. Das heißt so viel wie herausgerufen. Das war eigentlich die herausgerufene Vollversammlung, wo man hineingerufen wurde in das Bürgertum. Das heißt, die Vollversammlung der Ekklesia hat im Prinzip das Bürgertum repräsentiert im griechischen Raum. Und genau das passiert bei dem Herausrufen. Wir gehen dann nochmal darauf ein, aus was du da herausgerufen worden bist. Also Gemeinde ist die Versammlung der Herausgerufenen des Bürgertums des Himmels. Und die Predigt kannst du nur verstehen und nur mit dem Herzen wahrnehmen, wenn du zu diesen Herausgerufenen gehörst. Solltest du nicht dazugehören, dann hör besonders gut zu. Ja? Die Ehe ist das Bild, das hier gewählt wird. Also die Ehe zunächst, die bereits bestätigte und gegründete Ehe im Verhältnis des Jesus Christus mit seiner Gemeinde. Warum die Ehe? Die Ehe ist was ganz, ganz Besonderes, auch juristisch. Du hast sonst, um das dir mal klar zu machen, hast du immer Verträge, wo es darum geht, irgendwelche Leistungen auszutauschen. Ja? Das sogenannte Do und Des, ich gebe, damit du gibst. Ja? Das heißt, du gehst einen Vertrag ein, um einen Zweck herbeizuführen. Ja? Du zahlst ein hohes Geld, um den Ferrari zu bekommen. Oder sonst irgendwelche Austauschverträge. Und bei der Ehe ist das nicht der Fall. Bei der Ehe geht es um dich allein. Es ist sogar regelrecht massiv abgeschmackt und wir empfinden das so, wenn die Ehe irgendeinen anderen Zweck hat. Ja? Also wenn jemand plötzlich anfangen würde zu sagen, ja, ich habe dich eigentlich nur geheiratet, weil du so ein schönes Auto in der Garage stehen hast, dann kannst du mit deiner Ehefrau, glaube ich, was erleben. Also für die Ehe ist es das krasse Gegenteil zu einer sonstigen Vertragsbeziehung. Es geht nicht um den Austausch von irgendwelchen Leistungen, um ein Win-Win-Verhältnis, so wie man das früher teilweise gemacht hat. Ja, die Bauern haben sich verheiratet, weil dann die Äcker besser zusammengelegen haben. oder in der Politik wurde geheiratet, damit die politische Situation schlicht und ergreifend geregelt ist. Ja. Das ist nicht die Ehe, sondern in der Ehe geht es nach der Vorstellung des lebendigen Gottes um dich. Und zwar nur um dich und ausschließlich um dich und mich. Das heißt, Gott geht, wenn er von der Ehe spricht, geht er davon aus und spricht davon, dass er dich ganz und gar meint. Deswegen wählt er hier das Ehebild. Jetzt kommt noch etwas hinzu. Die sonstigen Ehen werden ja auf einer ganz anderen Basis geschlossen. Bei den sonstigen Ehen, wenn künftige Ehepartner einander suchen, dann sucht man gewissermaßen das Positive. Und das ist hier nicht der Fall, sondern Christus steigt vom Thron herunter, er verlässt den Himmel für dich und er verlässt ihn in einer ganz besonderen Weise. Er verlässt ihn nämlich und sucht nach dem vollkommen Zerstörten, nach dem Verlassenen. Er sucht nach dem, der gerade nichts zu bieten hat. Wenn man ganz ehrlich ist, ja, sucht er nach der Leiche. Er sucht nach dem Skelett. Hesekiel 37 spricht es sehr, sehr deutlich aus. Der lebendige Gott sucht nicht die Miss Universum. Ja? Er sucht nicht deine Schönheit. Er hat dich nicht gewählt aufgrund irgendwelcher Besonderheiten, die du hast. Sondern er wählt dich gerade deswegen und gerade dann, wenn du nichts und gar nichts zu bieten hast. Das heißt, das Verlassene, das Verachtete, das, was nichts taugt vor der Welt, hat einen besonderen Stellenwert in den Augen unseres Gottes. Und jetzt kommt der Begriff des Herausgerufenen, bekommt nochmal eine besondere Bedeutung. Denn es ist im Letzten, ist es das Bild immer des Lazarus. Der Lazarus, der herausgerufen wird aus dem Grab und aus dem Tod. Der ist gemeint. Was heißt jetzt hier Tod? Man muss es jetzt erklären. Tod heißt der geistliche Tod. Dass du bist ja jetzt lebendig, du sitzt ja da und kannst gucken und atmen und so weiter. Aber geistlich, sagt die Bibel, bist du komplett unempfindlich für das Reden des lebendigen Gottes gewesen. Du warst tot in deinen Sünden. Du warst tot in den Sünden. Und jetzt kommt dieser Bräutigam Jesus Christus aus der Herrlichkeit des Himmels herunter und sucht dich als Verlorenen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und das begründet die Ehe, steht hier in dem Text drin. Denn er ist der Retter seines Leibes. Das begründet diese Ehe, weil er dich sucht, weil er dich mit einer Liebe sucht, wie wir sie schlicht und ergreifend sonst nirgendwo kennen. Es ist vollkommen unvorstellbar, was er hier tut. Er geht für dich tatsächlich jeden Weg. Jeden Weg. Und er geht den Weg in den Tod hinein. Er geht den Weg ans Kreuz. Das ist Jesus Christus. Jetzt bekommt er tatsächlich, obwohl er so sucht und obwohl er diese Liebe hat, als der suchende und werbende Bräutigam, bekommt er während der Zeit auf seiner Erde ziemlich viel Ablehnung. Denk nur an die Geschichte von den 10 Aussätzigen. Das ist ein erschütternder Umstand. Er heilt 10 Leute, 10 ist so viel. 10 Aussätzige, 10 Leprakranke, 10 Leute, die komplett äußerlich zerstört waren, bekommen Heilung durch den lebendigen Gott, bekommen Heilung durch Jesus Christus und nur ein einziger kehrt zurück. Kannst du dir das Gesicht von Jesus Christus vorstellen an der Stelle? wo nur ein einziger zurückkommt, ihm ist die Kinnlade runtergeklappt. Mit Sicherheit. Der Mund stand ihm offen, dass sowas möglich ist. Dass gewissermaßen geheilt wird, gerettet wird aus einer vollkommen unerträglichen und aussichtslosen Situation. Und der Mensch kommt nicht zurück. Es gibt nicht einmal ein Dankeschön. Und Jesus zeigt an einer Stelle ganz, ganz intensive Emotionen. Das ist in dem gleichen Verhältnis. Denn er weint über Jerusalem und sagt, ich bin dir hinterhergerannt, Jerusalem. Ich bin dir hinterhergerannt viel, viel, viel mal. Ich habe um dich geworben. Ich habe dich herausgezogen aus den Situationen. Ich habe dich gerettet. Ich habe dich versucht zu überzeugen. Ich habe alles getan, um dein Herz zu gewinnen. Und es ist mir nicht gelungen. Und da weint er bitterlich. Das ist das Bild dieses Retters. Das kannst du dir nicht, quasi gar nicht vorstellen. Es ist ein Retter, der kommt aus einer großartigen Welt hinein in die Verlorenheit. Er sucht sich das Verlorene, das Zerbrochene, das, was kaputt ist, nach seinem eigenen Programm und Wesen. Er baut es wieder auf, er heilt es und er erntet in vielen Fällen nichts anderes als Ablehnung. Aber in ein paar Fällen erntet er auch Zustimmung. Und deswegen sitzt du hier. Weil du gesagt hast, jawohl, ich will genau das, Jesus Christus. Ich will genau das, dass du mein Retter bist. Gar nicht mehr musst du sagen. Du musst nicht mehr sagen, als dass Jesus Christus dein Retter sein soll. Und dann passiert was? Es wird jetzt plötzlich eine Ehe geschlossen. In dem Moment wird eine Ehe geschlossen. Und das ist jetzt auch nochmal was ganz Besonderes bei Gott. Weil Gott ist ja ein Gott des Bundesschlusses und des Vertragsschlusses. Ja? Insoweit ist er Jurist. Ja? Bin ich stolz drauf, dass er Jurist ist. Außerdem auch Richter. Ja? Das ist auch was Tolles. Ja? Er liebt den Vertragsschluss, weil er ein Gott der Bundestreue ist. Aber jetzt schau dir mal all diese Verträge an, die er geschlossen hat. Mit Noah hat er einen Vertrag geschlossen. Mit Abraham hat er einen Vertrag geschlossen. Mit Jakob hat er einen Vertrag geschlossen. Mit David hat er einen Vertrag geschlossen. Kennt ihr die Verträge oder muss ich sie ganz kurz erläutern? Ja, mit Noah, dass er gesagt hat, ich will nie wieder eine Sintflut schicken. Ja, nie wieder will ich die Erde verderben in der Art und Weise, wie ich es getan habe. Mit Abraham schließt er den Bund, dass er ihn zu einem großen Volk machen wird. Ja, mit Jakob schließt er einen Bund, dass er ihn wieder zurückbringt in das Land. Ja, mit David schließt er einen Bund, dass er einen Tempel bauen wird. Er ist ein Gott des Bundes. Aber jedes Mal steht er auf beiden Seiten des Vertrages. Gott schließt einen Bund mit sich selbst. Jedes Mal. Weil er ein Gott ist, der dir Zusagen und Verheißungen macht, die nicht auf deiner Befindlichkeit beruhen. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Es beruht nicht darauf, wie du heute Morgen aufgestanden bist. Es beruht nicht auf deinen Emotionen. Es beruht nicht darauf, wie du dich gerade fühlst, sondern es beruht auf der Zusage des lebendigen Gottes. Der lebendige Gott sagt dir die Dinge zu und er verknüpft sich mit seinem Eid an diesen ganzen Verheißungen. Deswegen sitzen wir hier, weil wir die Worte des lebendigen Gottes hören, genau als das, was sie sind, nämlich als Zusagen und Verheißungen, die komplett unverbrüchlich sind. So ist unser Gott. Und so schließt er die Ehe mit seiner Braut, die er vorher so rausgezogen hat aus dem Dreck und aufgebaut hat. Und jetzt kommt es zur Ehe. Das heißt, ganz kurz noch, was in dir ruft, was in dir das Ja ruft zu Gottes Bund, ist sein eigener Geist, den er vorher in dich hineingelegt hat. Sonst wäre es nämlich gar nicht möglich. Du hast keine Möglichkeit, zu Gott Ja zu sagen, weil du ihn als Toter nicht hörst. Ja? Hast du schon mal mit einem Toten gesprochen? Ja? Es kommt nichts zurück. Gar nichts. Ja? Es ist keine Wirkungsfläche da. Jetzt kommt es zur Ehe. Und jetzt möchte ich einfach den Fokus legen auf die Passagen in dem Text, wo es ausschließlich um den Bräutigam ging und um den Ehemann. Und dieser Ehemann hat drei Merkmale. Im Prinzip ist es nur ein einziges. Er ist der Ehemann der makellosen Liebe, einer unverbrüchlichen, ewigen Treue und einer vollständigen Hingabe. Wenn wir über die Liebe Gottes sprechen, und hier ist die Liebe Gottes gemeint, ist nicht die Liebe zu Gott, sondern es ist die Liebe Gottes. Bin ich dir dankbar, Ralf, weil du das letzte Mal auch schon gesagt hast. Ja? Es ist nicht der Glaube an Gott, sondern es ist der Glaube Gottes, der in dich hineinkommt. Und so ist es auch die Liebe Gottes, die hier sichtbar wird. Ja? Eine massive Liebe, die absolut makellos ist. Und ihr kennt den Text aus 1. Korinther 13. Ich habe den jetzt leider noch nicht aufgeschlagen, das mache ich jetzt noch kurz. Und den möchte ich euch einfach kurz vorlesen. Weil der ist es einfach wert, im Prinzip dauernd gelesen zu werden. Das heißt, wenn du ihn heute noch nicht gelesen hast, solltest du das nachholen. Aber ich mache es jetzt ja für dich. Guck mal, was sagt diese Liebe? Jetzt muss ich das ziemlich weit weghalten, weil die Schrift ist mittlerweile so klein geworden. Ich weiß nicht, was da über die Jahre passiert ist mit meiner Bibel, dass ich sie kaum noch sehen kann. So, da steht, jetzt hör mal dazu. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Na, was heißt das? Das verstehen wir schon fast nicht mehr. Sie macht keine Späße mit dem anderen Menschen. Sie treibt keinen Schabernack. Im Sinne von, sie nimmt ihn ernst als Person. Sie bläht sich nicht. Sie blädet sich nicht, schreibt hier der Luther. Das heißt so viel wie die Liebe fängt nicht an und baut sich selber auf. Und tut immer so, als sei man selbst der Wichtigste. Sie blähet sich nicht. Ja, bei Blähen denkt man ja an was anderes. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie sucht nicht das Ihre. Achtung, sie sucht nicht das Ihre. Sucht nämlich den anderen. Sie lässt sich nicht erbittern. Hörst du das? Sie lässt sich nicht erbittern. In keinster Weise lässt sie sich erbittern. Diese Liebe des lebendigen Gottes. Das heißt, sie fängt nicht an und wird auf dich bitter in irgendeiner Art und Weise. Dass sie plötzlich schlecht von dir denkt. Bitter ist ja noch ein viel schärferes Wort. Ja? Eine Erbitterung, die gewissermaßen anhält. Ein Erkalten. Eine Form des Versteinerns, ja, die, es tut sie nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu. Wahnsinn. Das ist die Liebe Gottes. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles. Sie erträgt alles. 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 Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Ihr kennt den Text. Lest ihn heute Abend oder heute Mittag oder morgen einfach nochmal. Das ist die Liebe des lebendigen Gottes. Jesu Christi zu seiner Braut, zu seinen Herausgerufenen. Und wenn du irgendwie Zweifel hättest an dieser Stelle, dann fang an und lese diesen Text. Dann lese diesen Text und es ist die Liebe Gottes zu dir und mir. Wow! Es ist die Liebe Gottes zu dir und mir. Die Hingabe. Die Hingabe ist vollständig. Wer die Geschichte von Jesus Christus kennt, weiß, die Hingabe ist vollständig. Das heißt, er hat nicht nur gewissermaßen die Kranken geheilt, er hat sich nicht nur abgemüht, Tag und Nacht, für all diejenigen, die ihn bestürmt haben. Er hat niemanden hinausgestoßen. Es gibt nicht eine einzige Stelle, wo er gesagt hat, nee, mit dir kann ich nichts anfangen. Ja? Sondern sie ist auch vollständig in der Art und Weise, nämlich bis zum Letzten. Bis zum Tod am Kreuz. Er ist bereit, für dich zu sterben. Und sein Leben zu geben zu einer Erlösung. Das ist das, was er tut. Wie tut er das? Es steht im Text drin, die Hingabe erfolgt an die Braut während der Ehe durch das sogenannte Wasserbad im, oder Wellnessbad im Rema-Wort. Da steht das Wort Rema. Und genau das tut Jesus während seiner Ehe, während seiner Brautzeit. Er fängt an und redet laufend zu dir. Mit der Welt redet Gott vielleicht 2 oder 3 Mal. Meistens, so steht es in der Bibel drin, mit jedem redet er. 2 oder 3 Mal, meistens bei einschneidenden Situationen. Mit dir, der du zu den Herausgerufenen gehörst, und mit mir, redet er laufend. Laufend, weil er daran interessiert ist, schöpferisch und heilend an dir tätig zu werden. Und so wie er dich herausgerettet hat, so sagt er, so habe ich ein riesengroßes Interesse an dir, dass ich dich in irgendeiner Form, dass ich dir begegne und dass ich mit dir rede und dass ich dich wiederherstelle und dass ich dich heile, dass ich dich ermuntere in den Situationen, wo du niedergeschlagen bist, dass ich dich aufbaue, dass ich dir auf eine übernatürliche Art und Weise helfe durch mein Wort, denn sein Wort hat übernatürliche Kraft. Es ist nicht irgendein Wort, sondern es ist das schöpferische Wort unseres Gottes, das herausruft aus dem Nichts, dass etwas sei. Wenn du nicht hast, wenn du gebunden bist, wenn du unfrei bist, wenn du in irgendeiner Art und Weise innerlich zerbrochen ist, dann vertrau auf dieses Wort des lebendigen Gottes, das dir in jeder Situation helfen kann. Vertraue ihm. Und es sagt nicht nur, sagt nicht ich, sondern ich sag es, weil es in der, im Wort Gottes drinsteht. Es ist seine Zusage. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ja? Er sagt zu dir, Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Die Treue ist ewig. Was heißt ewige Treue? Ewige Treue sagt was aus über die Qualität und die Quantität. Quantität ist uns klar. Aber sie gehört mit zu der Qualität. Das heißt, die Quantität heißt, sie hört nie auf. Seine Treue ist ewig. Ewig. Eine unglaubliche Vorstellung. Und das hat dann auch sofort was mit der Qualität zu tun. Denn es gibt dann keine Situation, keine, auch nicht eine einzige, wo Gott dir nicht mehr treu wäre. Sonst wäre sie ja nicht ewig. Dann würde er ja an der Stelle aussteigen. Aus seinem Bund. Das tut er aber gerade nicht. Er hält fest an dir und mir in allen Situationen und in allem, was wir tun. Er hält auch fest, wenn wir untreu werden. Steht ganz ausdrücklich in der Bibel drin. Hält er an uns fest. Er ist ein Gott der Treue in den Situationen, wo wir selber nicht festhalten. Dann bleibt er treu. Jetzt geht es noch darüber hinaus. Jetzt kommt der Bräutigam. Kommt komischerweise nach der Ehe. Jesus ist auch der Bräutigam. Er ist nicht nur der Ehemann, sondern er ist der Bräutigam. Und da geht es jetzt um die Perspektive, eine unglaubliche Perspektive, die wir haben mit Jesus Christus. Denn er ist derjenige, der am Ende aller Zeiten steht und den wir wiedersehen werden in Macht und Herrlichkeit. Und dann treten wir ein in diesen einen Saal. Ich hoffe, dass er groß genug ist. Ja, er ist groß genug, weil er es uns verheißen hat. Und dann treten wir ein in diesen Saal und in die Wohnungen, die er uns bereitet hat. Denn das ist das Bild von Braut und Bräutigam. Der Bräutigam will, dass die Braut bei ihm wohnt. Oder wo seid ihr da? Stimmt's? Philemon? Franziska, ja, der Bräutigam will, dass die Braut bei ihm wohnt. Und deswegen kommen wir am Ende dieser Zeiten ans Ziel mit unseren Augen, mit diesen unseren Augen. Ja, und kein bisschen anders. Ich werde ihn schauen mit meinen Augen. Und dann schauen wir ihn in dieser Herrlichkeit. Das ist ein unglaublicher Augenblick. Wir haben es vorher ganz großartig gesungen. Deswegen muss ich dazu nichts mehr sagen. Die Lieder haben gepasst wie die Faust aufs Auge oder noch besser wie der Deckel auf den Topf. Faust aufs Auge ist ein bisschen ein gewalttätiges Bild. Ja? Ja. Hat einfach gepasst. Ja, wer da mitgebetet hat, hat gemerkt, jawohl, genau auf den Moment warten wir als glaubende Gemeinde, dass wir wissen, wir werden ihn sehen. Und zwar dann in Macht und Herrlichkeit. Wir treten über in sein Reich und dann werden wir, das ist ja nicht weit weg, das ist nicht weit weg. Ja, das ist hier. Ja, aber dann macht es plötzlich bumm und du bist in seiner Herrlichkeit, wenn du nicht vorher schon rüber gehst. Ja, ja, es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Gut. So, und jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommt der letzte Ausspruch. Da hören jetzt bitte alle Frauen weg. Nein, wisst ihr nicht. Aber es ist jetzt ein Wort an die Ehemänner. Also an mich selbst. Ich habe eben gerade von dir geredet. Da bist du jetzt wahrscheinlich ziemlich erschüttert. Aber es steht so in dem Text drin. Wenn du ein Mann Gottes bist, wenn du ein Ehemann bist oder es noch werden willst, dann ist das, was wir gerade gelesen haben, das, was der Geist Gottes in deiner Ehe machen will. Und die Verantwortung, von der ich gerade gesprochen habe, in Liebe, Hingabe und Treue, ist deine und meine Berufung. Das ist ein unglaublicher Stand. Das heißt, ich kann es euch nochmal vorlesen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Ja? Epheser 5, Vers 21, fortfolgende. Vergleich den christlichen Ehemann mit Jesus Christus. So wie Jesus Christus geliebt hat, nämlich mit der Gottesliebe, und anders geht es nicht. Es muss die Gottesliebe sein, hast du deine Ehefrau zu lieben. Und wirst du sie lieben. Und wir beten darum, in einer Zeit, ich sage es ganz deutlich, ja, wo es unglaublich viel nivelliert wird, aber meine Frau hat gesagt, ich soll nichts Negatives sagen, weil das Bild trübt oder nicht zu viel zumindest. Und sie hat recht. Wir wollen nicht jammern, sondern es geht darum, dass du erkennst, was der Stand Gottes ist für einen Mann. Ja? Dass du da wieder hineinkommst und oder dem weiter Raum gibst, wenn du schon drin bist, und dieses Potenzial der Ehe und was das bedeutet, ganz klar erkennst. Du bist ein Mann, der sein soll in seiner Hingabe und ist wie Jesus Christus. Du bist für die Ehe verantwortlich. Und jetzt kannst du dir überlegen, was das im Einzelnen bedeutet. Es wird hier gesagt, du pflegst ja auch deinen eigenen Leib. Du stehst ja auch deinem eigenen Leib nicht irgendwie negativ gegenüber und fängst an, den mit heißen, glühenden Zangen zu zwicken. Ja? Jedenfalls die normalen Männer machen es nicht. Sondern die normalen Männer stehen vorm Spiegel und machen hier. Ja? Pölsi. Oder sonst irgendwas Gutes für ihren Körper und suchen sich vielleicht das beste Schnitzel oder sonst irgendwas. Das heißt, du schaust danach, dass es dir gut geht. Und genau jedes Mal, wenn du daran denkst, wie du dir es gut gehen lässt, dann denk bitte in der gleichen Weise, und ich sage das jetzt vor allem auch mir, ja, ich sage das auch mir, dann denk, und was kann ich meiner Frau Gutes tun in dem Moment? Wenn du zum Sport gehst, nimm deine Frau mit, dann muss sie halt beim Laufen mitlaufen. Nein, ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Ja, das will ich damit nicht gesagt haben. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Aber behalte im Auge, ja, dass in der Art und Weise, wie du gesund mit dir selber umgehst, wenn das nicht der Fall ist, musst du an der Stelle nochmal lernen. Ja. Wenn du gesund mit dir selber umgehst, dann hat deine Frau jedes Mal in deinem Kopf einen Platz, wo du dir überlegst, ah, das habe ich jetzt meiner Frau auch zu tun. Und dann wird deine Ehe wird noch besser werden, als wie sie schon ist. So will ich es formulieren. Ja? Sie wird noch besser und noch stärker und wir werden zu einem Zeugnis für diese Welt. Weil das ein ganz, ganz wichtiger Bund ist. Ganz, ganz wichtig. Ja? Dass wir einen Gegensatz bilden, zu dem, wie es in der Welt läuft. Und wenn du diese Verantwortung wahrnimmst und wenn du in der Art und Weise mit Liebe, Hingabe und Treue deine Frau umgibst, glaube ich, dass es ihr nicht schwerfallen wird, deiner Liebe zu folgen. Davon bin ich überzeugt, genauso wie die Gemeinde kein Problem hat, Jesus Christus nachzufolgen, der sie in der Art und Weise liebt. Und jetzt dürfen alle Frauen Amen sagen.
Amen.